Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören des Apostel Paulus aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 20. Epheser 5, 15 bis 20. Und da lesen wir Folgendes. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn die Bibel uns im Blick auf unsere Lebensführung anspricht, dann tut sie das nicht unter der gedachten Voraussetzung, dass wir durch die Wiedergeburt göttliches Wesen eingepflanzt bekommen. Dann gilt es, diese innere Anlage und die aus ihr kommenden Impulse festzustellen für eine äußere Gestaltung unseres Lebens. Ziel sei dann die Heiligung oder auch anders gesagt die Jesusähnlichkeit. Nach der Schrift ist Heiligung aber nicht die Verwirklichung einer inneren göttlichen Anlage. Die Bibel weist mit keiner Aussage in eine solche Richtung. Das Heil besteht nicht darin, in diesem Leben vergöttlich oder Jesus ähnlicher zu werden, sondern, wie es hier heißt, ihm gleich zu sein. Und das, wie wir wissen, findet seine Verwirklichung erst dann in der Auferstehung, wenn wir einen neuen Leib empfangen. Wir dürfen also nicht dieses Ziel, das Gott mit einem jeden von uns verfolgt und verwirklicht, nicht zu einem innerweltlichen Abklatsch der Jesusähnlichkeit verkehren und in das menschliche Bestreben stellen. Denn das erzeugt nur Heuchelei, Hochmut bei dem einen oder Depressionen bei dem anderen. Was Paulus in unserem Predigttext sagt, geht von der ganz realistischen Einsicht aus, dass wir nicht von inneren Impulsen gesteuert werden. Wir sind vielmehr weiterhin fehlbar und sündig, aber auf Hoffnung hin gerettet. Wir haben das Heil in diesem Leben und nur durch den Glauben und bedürfen der Anleitung im Blick auf das, was wir eben tun sollen. Und das steigt nicht als geistlicher Eindruck aus unserem Inneren auf, sondern eben, das sagt uns die Heilige Schrift. Und sie sagt es in grundlegenden Sätzen und wir sind gehalten, ein jeder von uns, diese biblischen Leitlinien auf unser Handeln anzuwenden. Und deshalb spielt hier das prüfende Erwägen, was denn Gottes Wille in einer konkreten Situation von uns ist, eine sehr wichtige Rolle. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Indem nämlich Paulus sagt, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise macht er uns deutlich, dass wir nicht aufgrund einer plötzlichen Ahnung heraus erkennen, was wir tun sollen. Und dann stehen wir in der Gefahr, unweise zu handeln. Und das führt zu der Frage, was meint der Apostel hier genau an dieser Stelle? Nun, mit diesem Sehen, von dem hier die Rede ist, ist jene Haltung gemeint, die stets vor der Tat überlegt, ob dies oder jenes, was ich jetzt zu tun gedenke, vor Gott recht ist oder nicht. Kann ich dies unternehmen? Kann ich das vor mir liegende Handeln vor dem lebendigen Gott verantworten? Und da gibt es zwei möglichen, die uns aus unserem Leben bekannt sind. Zum einen handeln wir impulsiv. Da fragen wir nicht erst lange danach, was Gott will, sondern handeln aus dem Augenblick und der Situation heraus. Unser Herr ist sicherlich nicht von unserer impulsigen Art abhängig, das wissen wir. Aber wir sind an etwas gebunden, was an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Und solche Bedingung lautet an dieser Stelle hier, diese drei Worte, seht sorgfältig zu. Wir sollen also zusehen, so zusehen, dass wir bei der Beurteilung der Dinge so viel Urteilskraft besitzen, dass wir alles auch in der geschicktesten Tarnung erkennen können. Denn wir wissen, dass auch dem Teufel alle Möglichkeiten gegeben sind, sich als ein Engel des Lichts darzustellen, um uns auf falsche Wege oder zu einem falschen Tun zu verführen. Und um das erkennen zu können, war Davids keines Universitätsstudiums, auch nicht hochentwickelter Verständigkeit. Dazu bedarf es ein lebendiges Glaubensleben von uns, dass wir in der Heiligen Schrift zu Hause sind und dass wir in Gottes Geboten und Satzungen leben. Denn das ist die Richtschnur, nach der wir uns ausrichten sollen. Und darum sei unser Gebet, mit welchem wir den Tag beginnen sollten, müssen, das Gebet des Psalmisten aus Psalm 25, Vers 4. Da heißt es, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Und darauf kommt es hier zunächst erstmal an. Die unbedingte Notwendigkeit eines solchen genauen Hinsehens und Zusehens, zum Beispiel eben in den Fußstapfen des Herrn zu folgen. Was müssen wir hier an dieser Stelle unterstreichen? Es sollte keinen Schritt geben, den wir nach außen hin unternehmen, ohne dass wir uns vorher im Gebet oder im Studium der Heiligen Schrift mit diesem Weg dem Herrn eröffnet hätten. Dazu haben wir ein sehr schönes Beispiel im Alten Testament. Wir denken da an den König Hiskia im 2. Buch Könige 19, Vers 14. Da heißt es, als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Nur wenn wir so still geworden sind vor unserem Herrn, bevor wir in die Unruhe des Alltags hinausgehen, gewinnen wir Sicherheit vor den Menschen und vor uns selber in unserem Tun. Nur so werden wir davon bewahrt, das traurige Bild eines wahl- und ratlosen handelnden Menschen zu bieten, so wie es ja nun leider in der Welt Usu ist. Zum Zweiten kann es auch sein, dass wir durchaus Erkenntnis aus der Bibel haben. Wir wissen und sehen in den Stunden des Alleinseins mit unserem Herrn, in den Bibelstunden, unter der Verkündigung des Wortes Gottes, ganz genau den Weg, den wir nach Gottes Willen gehen sollen. Kommen wir dann aber hinaus in die raue Wirklichkeit des Alltags, dann vergessen wir oft die gewonnenen Erkenntnisse. Und das ist eine Beobachtung, die man auch oft bei sich selber machen kann, leider. Jeder von uns wird mit Sicherheit dazu etwas erzählen können. Wo bleiben wir dann in der einen oder anderen konkreten Situation? Wo waren wir mit unserem gewonnenen Glaubenserkenntnis, als es darauf ankam, in einem plötzlichen, überraschenden Augenblick zu handeln? Und wir alle wissen, dass gerade draußen in der Welt des Alltags, des Berufs und des Verkehrs mit den Ungläubigen soll die Verwirklichung unseres Glaubens genauestens und treu erfolgen. Denn wie genau beobachtet man uns, wenn man weiß, dass wir bekennende Christen sind? Und wie schnell ist man dann dabei zu sagen, schau mal, der tut dieses und der tut jenes, ist nicht anders wie ein Weltmensch. Auch in dieser Welt muss das Sorgfältige, das heißt, was vor Gott recht ist in Gedanken, Worten und unseren Handlungen, hineingetragen werden. Auch dort muss in uns die Frage zu jeder Zeit, in jeder Lage lebendig sein und vor Augen sein. Herr, was willst du, dass ich tun soll, auf dass ich es auch genau tue? So stellt der Apostel Paulus hier beides als Forderung auf für den Wandel von uns. Genau im Sehen und genau im Wandeln. Eins benötigt das andere. Ohne dem einen geht es nicht mit dem anderen. Ein solches Leben für uns als Nachfolger Jesu, das auf die Befehle des Herrn achtet und diese Befehle dann sorgfältig hinausträgt in die Welt des täglichen Handelns, das nennt hier der Apostel Weisheit. Im Wandel, das bedeutet, nicht als Unweise, sondern eben als Weise zu wandeln. Diese Weisheit zeigt sich aber auch in etwas anderem. Der Apostel fügt weiter hinzu und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Man hat vor einigen Jahren eine Studie in den USA gemacht über Christen. Und diese Studie zeigte dann auf, dass ein amerikanischer Christ, der 75 Jahre alt ist, seine Zeit folgendermaßen verbrachte. 23 Jahre mit Schlafen, heißt also 31% seiner Lebenszeit. 19 Jahre mit Arbeiten, immer noch 25%. 9 Jahre mit Fernsehen und Ähnliches, 12%. 7 Jahre mit Ankleiden und Körperpflege, 10%. 6 Jahre mit Essen, 8%. 6 Jahre mit Reisen und Urlaub, 8%. Und jetzt kommt's. Ein halbes Jahr im Gottesdienst und im Gebet 0,7%. Das sollte einen jeden von uns doch dazu bringen, zu überlegen, wie man seine eigene Zeit verbringt. Und der Apostel Paulus verliert sich hier nicht in Einzelheiten. Er gibt gar nicht erst an, womit im Einzelnen wir unsere noch zu Gebote stehende Zeit ausfüllen und ausnutzen sollen. Sondern ein rechtes Glaubensleben soll im Lichte des ewigen, zeitlosen Morgen gelebt werden. Das steht im Lichte der Ewigkeit. Das heißt, wir nehmen unsere Zeitgebundenheit, die wir haben, ernst. Wir nehmen den Tod ernst. Weil wir wissen, dass wir jederzeit auch abgerufen werden können. Und darum wirken wir oder sollen wir so lange wirken, solange es Tag ist. Dazu hat Johannes in seinem Evangelium geschrieben, Kapitel 9, Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und dann nennt uns Paulus auch einen Grund für das Aufkaufen der Zeit. Er fügt hinzu, denn die Zeiten sind böse. Und damit charakterisiert er die Situation aller Gläubigen zu aller Zeiten, weil sie immer wie wir wissen, in bösen Zeiten leben. Und auch wir heute leben in einer Welt, in der die Sünde herrscht. Als Kinder des Lichts werden wir von der Sünde und den Mächten der Finsternis tagtäglich bekämpft. Doch liegt in diesen Worten, denn die Zeiten sind böse, noch etwas Tieferes. Der Tonfall liegt darauf, dass eine Verschlimmerung der Lage für uns eintreten wird. Damit weist der Apostel darauf hin, dass kurz vor dem Wiederkommen unseres Herrn zum letzten Gericht wir besonders harte Verfolgungen von der Welt und den Herrschern dieser Welt zu erwarten haben. Die ersten Vorboten sieht man schon in dieser antichristlichen Zeit. Diese Anzeichen der baldigen Wiederkunft Jesu sollten uns also ein Ansporn sein, noch tätiger in unserer Arbeit für ihn, für unseren Herrn zu sein. Und wenn wir auch nicht wissen, ihr Lieben, wann der Herr wiederkommt, das eine steht fest: Die Stunde des großen Gerichts ist jetzt näher als damals, als Paulus diesen Brief an die Epheser schrieb. Und darum hat dieser Vers auch heute noch ganz aktuell seine Geltung, wenn auch eine noch tiefdringendere als damals zur Zeit des Apostels. Und darum wird er für uns in noch ganz anderer Weise zu einer sogenannten Dringlichkeitsaufforderung unserer Zeit, für den Herrn Recht auszukaufen. Dazu ein Zitat von Thomas Manton. Er sagt dazu: Uns soll Rechenschaft abgefordert werden von dem, was wir mit unserer Zeit, unseren Talenten, Vermögen und Gelegenheiten getan haben. Wenn der Herr kommt, wird er das Seine mit Zinsen fordern. Nun, was hilft uns dabei, das Rechte zu tun, das Rechte zu erkennen? Der Apostel fährt fort mit seiner Mahnung: Werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Denn für uns alle besteht die Gefahr, dass wir unverständlich werden können. Überall lauert das Verderben, überall besteht die Möglichkeit, dass wir auf einen falschen Weg kommen, dass wir von dem schmalen Grat des Glaubensgehorsams und der rechten Lehre abkommen. Gerade in diesen Zeiten, wo immer mehr verwirrende Lehren in unser Land kommen. Nun sagt uns Paulus nicht im Einzelnen, worin dieser Unverstand hier besteht, von dem er spricht. Das müssen wir aber aus dem Zusammenhang hier lesen. Unverständlichkeit, unverständlich sein, das ist kein Mangel an Schlauheit, an Begabung. Das ist vielmehr ein Mangel an Glaubensgehorsam. Und deswegen gibt Paulus uns eine Mahnung: Versteht, was das Wollen des Herrn ist. Er weiß, wie die Dinge in Wirklichkeit oft aussehen, gerade bei der Arbeit für den Herrn. Gerade Paulus, wie hat er unserem Herrn gedient? Und da ist dann die große Gefahr, verschleicht sich dann oft unser eigener Wille, somit das eigene Ich, ein, was unser größter Feind ist. Ich will. Und wer in sein eigenes Glaubensleben hineinsieht, der wird zu seinem Erschrecken feststellen, wie weitgehend sich doch der eigene Wille in die Welt des Glaubens hineingeschlichen hat, wo doch nur der Wille des Herrn eigentlich regieren sollte. Wenn wir dann aber den göttlichen Willen erkannt haben, dann werden wir von diesem mitgerissen, denn ein größerer, mächtiger Wille als der eigene ist mit Sicherheit der Wille Gottes, der über uns gekommen ist dann. Und das Verstehen dieses göttlichen Willens führt dann auch zur Umsetzung. Nun mag der ein oder andere fragen: Ja, woran erkenne ich den Willen Gottes? Nun, zunächst erkennen wir den Willen Gottes anhand der 10 Gebote, der aus ihnen abgeleiteten Ermahnungen des Neuen Testaments. Wir können ferner aus der Art und Weise, wie im Gesetz des Mose die 10 Gebote gehandhabt werden, und aus der Weisheit des Alten Testaments, den Büchern der Sprüche und des Predigers, lernen, in welche Richtung die Gebote Gottes weisen. Zum Beispiel das Buch der Sprüche ist gespickt mit Ermahnungen, Weisheit zu suchen und Eigenwille zu meiden. Und man kann vieles daraus lernen, ihr Lieben. Ich kann es euch nur ans Herz legen, diese Bücher immer wieder zu lesen. Ebenso zeigen uns die Geschichten des Alten Bundes und die Menschen, die Gott geglaubt haben, wie ein Leben im Glauben aussehen kann, auch wenn sich die Zeichen und Wunder nicht wiederholen werden, die zu Zeiten des Alten Testaments stattgefunden haben. Und dabei müssen wir aber auch wissen und beachten, dass das Alte Testament im Rahmen seiner Ordnung, die Gott mit dem Sinai-Bund verfügt hat, Anweisungen gibt, die im Neuen Testament eben nicht mehr gelten. Dabei denke ich hier an das Verbot, das Fleisch unreiner Tiere zu essen oder auch an die zahllosen anderen Reinheitsvorschriften. Dazu sagt der Apostel Paulus im Blick auf die alttestamentlichen Vorschriften im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 16 und 17, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Und weiter in den Versen 20 bis 22 fährt er fort: Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann noch Satzungen auferlegen, als lebet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Das zum einen und zum anderen, insbesondere, werden wir aber doch immer wieder an unserem Herrn Jesus Christus lernen, was es heißt, im Glauben zu leben. Und seine Gesinnung wird uns ausdrücklich auch als Beispiel genannt, wenn Paulus zu den Philippern sagt, im Kapitel 2, Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also angesichts der Tatsache, dass die sinaitische Ordnung im Neuen Bund nicht mehr gilt, dürfen wir natürlich nicht den Schluss jetzt ziehen, nun könnten wir im Namen des Gebots der Nächstenliebe das, was Gott Sünde nennt, gutheißen. Leider denken in der gegenwärtigen Welt viele Pastoren und Theologen so und knicken damit vor dem Zeitgeist ein, etwa indem sie Unzucht in den unterschiedlichsten Formen gutheißen. Neuerdings wollen sie im Namen der Menschenwürde viele von ihnen die aktive Sterbehilfe akzeptieren, die, wie wir wissen, doch offen dem biblischen Tötungsverbot widerspricht. Und damit machen sie sich die Weisheit dieser Welt zu eigen, die zweifellos Folgen für die Lebensführung hat und die an etlichen Stellen offen der Heiligen Schrift widerspricht. Wir aber wollen demgegenüber festhalten, dass es eben anhand der Schrift zu erkennen ist, was der Wille Gottes ist. Weiter gibt uns der Apostel Paulus noch eine zweite Meinung hinzu, wenn er dann weiter sagt in Vers 18, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Nun, der Mensch hat von seiner Natur her eine ganz besondere Art und Weise ersonnen, um sich dem Denken an eine Wirklichkeit der Ewigkeit, des Todes, des Gerichts zu entziehen. Und auch diese Gefahr können wir für uns nicht gänzlich ausblenden. Gewiss geht es dem Apostel nicht nur um dieses Problem des Alkohols, sondern generell darum, dass wir zuchtvoll mit den Dingen dieser Welt umgehen sollen. Denn wir wissen, es gibt verschiedene Süchte alles, aus allem kann man eine Sucht machen. Oder zur Sucht werden. Gerade auch die Verführungen heute aus dem Internet. Oder mit Drogen und so weiter und so fort. Letztendlich ist das alles auf dieses eine Ziel abgestellt, uns eben nicht zur Besinnung kommen zu lassen, um uns aus der Wirklichkeit Gottes zu entziehen. Dies wird vom Teufel benutzt, um den Betroffenen in seinem Glaubensleben zu behindern. Gerade auch immer wieder in Form von Anfechtungen, von Zweifeln. Doch dieser feine Rausch untersteht der göttlichen Verurteilung und lautet hier ganz klar nach dem Wort von Paulus Unverstand. Denn das ist immer das Merkmal des Rausches, dass ihm unweigerlich der graue Morgen des Gedrücktseins, des Überdrusses, des Elends, ja und des Ekels folgen wird. Wenn das Erwachen zwar hier schon erfolgt, dann birgt solches Erwachen das Heil in sich, dann ist es ein Bekenntnis, wie es auch schon der Prophet Jeremia gesagt hat, in Kapitel 3, Vers 25, worauf wir uns verließen, das ist uns jetzt eitel Schande. Und dass wir uns trösteten, dessen müssen wir uns jetzt schämen. Denn wir sündigten damit wieder den Herrn, unseren Gott, und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes. Und ihr Lieben, dazu gibt es jede Menge anschauliche Beispiele. Gerade jetzt, wie jedes Jahr, kann man gerade in der Karnevalszeit die sogenannten Bierleichen sehen. Und das meint Paulus mit dem Wort, eben das Luther hier ganz recht kontextnah mit unordentlichem Wesen wiedergibt. Doch wiederum gilt auch hier an dieser Stelle, nicht falsch verstehen, nichts gegen einen guten Schluck Wein, doch alles im rechten Maße. Paulus gibt hier damit ein Negativbeispiel für das, was er eben zuvor uns schon gesagt hat. Er hat Weisheit und Besonnenheit angemahnt, aber die Flucht in den Rausch, egal wo er herkommt, ist das gerade Gegenteil. Und nachdem er nun diese negativen Dinge erwähnt hat, bleibt er nicht dabei stehen, sondern er gibt auch einen positiven Hinweis uns. Er weist uns an, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Und dieses Wörtchen lassen bezeichnet ein Handeln, sich dem Heiligen Geist zu unterstellen. In der Vergangenheit ist viel zu diesem Thema von liberalen Theologen gesagt worden. Und meistens führte das Gesagte dahin, den Heiligen Geist mit frommen Werken, Gebeten, Salbungen oder sogenannten anderen Riten auf sich zu ziehen. Sicherlich mag man Gott darum bitten, uns seinen Heiligen Geist zu geben. Doch die Bitte um den Geist macht nicht, dass der Geist dann auch da ist. In der charismatischen Bewegung denkt man, man könne den Heiligen Geist durch Handauflegung zum Beispiel vermitteln. Wobei man das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist dann daran festmacht, dass der Betreffende in anderen Sprachen reden kann, prophetische Botschaften empfängt oder vielleicht sogar ein Wunder tun kann. Doch der Heilige Geist kommt nicht in Gestalt von irrationalen Ereignissen und Kraftakten, wie überhaupt Zeichen und Wunder, den Heiligen Geist nicht vermitteln. Man kann ihn auch nicht mit religiösen und frommen Übungen herbeizitieren. Zum einen müssen wir wissen, sollten wir es wissen, der Heilige Geist ist doch schon unmittelbar nah. Und zwar in der Klarheit seines Wortes in Gestalt der Heiligen Schrift. Und wir wissen auch, dass es zur Zeit des Apostel Paulus noch keine gedruckten Bibeln gab. Da war es sinnvoll, dass die damaligen Christen sich das Wort der Apostel im Gottesdienst vorlesen ließen. Es lernten und es dann zum Gegenstand ihrer Gespräche machten. Und das beschreibt uns Paulus mit den Worten, ermuntert euch einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Voll Heiligen Geistes zu sein heißt also, voll des Wortes Gottes zu sein. Das ist die Weise, in der der Heilige Geist bei uns ist. Indem die Erkenntnis Jesu Christi, was er für uns getan hat am Kreuz und sein Wort, unsere Herzen erfüllen und wir davon reden, indem wir eben auch Bibeltexte, wie zum Beispiel in Bibelstunden oder Brüderstunden, besprechen. Aber auch indem wir Psalmen und Lieder miteinander singen, sei es gemeinsam und laut im Gottesdienst oder bei anderen Gelegenheiten, oder sei es auch nur still im Herzen. Eine solche Kommunikation dieses Inhalts baut auch dann den Nächsten auf. Sie motiviert alle Beteiligten, nach der Weisheit des Heiligen Geistes zu handeln. Und indem der Heilige Geist das Herz von uns erfüllt, oder anders gesagt, indem das Wort von Christus den Sinn von uns erfüllt, finden wir zu unserer geschöpflichen Bestimmung. Dann sind wir nicht mehr Knechte unserer Begierden, sondern wir gehen in der Kraft des Glaubens besonnen mit den Gaben um, egal welcher Art, die uns Gott gibt. Wir wissen doch aus der Schrift, ihr Lieben, dass jeder, der im Glauben Jesus Christus, den Gekreuzigten, in sein Herz aufnimmt, eben damit den Heiligen Geist aufnimmt. Steht doch in Römer 8, 9 geschrieben, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und wer ihn noch nicht hat, dem sei gesagt, dass es noch Zeit ist, sich seiner Sünden vor Gott bewusst zu werden und um Vergebung zu bitten. Dafür steht das Evangelium der Gnade in unserem Herrn Jesus Christus. Eben in unverdienter Gnade, unverdienter Weise Gnade und die Taufe mit dem Heiligen Geist zu empfangen, um ein wahrer Nachfolger Jesu zu werden. Und wer das noch nicht ist, den kann ich nur ans Herz legen, sich unbedingt mit dem Evangelium zu beschäftigen, es zu lesen, drum zu beten, dass man zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt und Buße tut für die Vergebung seiner Sünden. Kommen wir zum Schluss. Ich habe in dieser Predigt nun von der Weisheit gesprochen und es hat sich gezeigt, dass sowohl der Verzicht auf den Rausch als auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist eben mit der Weisheit zu tun haben. Und das wiederum heißt, dass wir unsere zeitliche Existenz innerlich bejahen, dass wir nicht vor den Problemen flüchten, sondern dass wir sie anpacken und bewältigen mit dem Herrn. Und wenn wir das getan haben, was wir tun konnten, wenn wir am Abend eines Tages das Gefühl haben, dass wir den Tag wirklich sinnvoll mal genutzt haben, dann sollten wir auch hier die Aufforderung des Apostel Paulus hören in Vers 20. Sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, dass wir unser Leben als Christen, die damit geschenkte Weisheit und Besonnenheit, unser Engagement und unseren Erfolg uns nicht selbst zuschreiben sollen, sondern Gott alleine. Und diese Aufforderung zum Dank soll beständig bleiben in unserem Glaubensleben. Paulus möchte, dass alles Tun von uns, ob in Rede und Gesang, diesen einen Grundton des Dankes aufweist. Und darum sagt er auch, danket alle Zeit für alles. Denn das Danken jedes Mal für jedes ist der Ausdruck einer lebendigen Glaubensverbindung von uns mit dem Herrn. Weil eben jeder Einzelne von uns, auch wir als hier örtliche Gemeinde, die Serg, immer da nur danken können. Und wir wollen auch bedenken, ein undankbares Kind zum Beispiel missachtet ein Geschenk, aber ein Gotteskind, das undankbar ist, missachtet dadurch nicht nur den reichen die reichen Gaben der Gnade und der Liebe, sondern auch den Geber der Gaben selbst, nämlich den göttlichen Vater, unseren himmlischen Vater. Und somit ist die Undankbarkeit auch als eine Sünde einzuordnen. Und wenn Paulus hier sagt, danket jedes Mal für jedes, dann bezieht er damit nicht nur die guten Dinge in unserem Leben ein, auch für das Ungeschick und für das Leid, das uns betrifft. Denn wir wissen, für das Gute und Angenehme zu danken, ist keine Kunst. Das kann die Welt auch. Aber für das Unangenehme zu danken, dazu müssen wir in der Glaubensschule des Herrn stehen. Mir persönlich ist es immer wieder wichtig, wenn ich dem Herrn danke, dass ich ihn auch für die Dinge danke, die in meinem Leben eher einen negativen Charakter haben, aus menschlicher, natürlicher Sicht. Aber im Rückblick hatten sie einen positiven Charakter, weil sie mich erzogen haben, weil sie mich auf richtigen Weg gebracht haben. Deswegen danke ich auch für die sogenannten schlechten Zeiten in meinem Leben und ich möchte, das sage ich voll aus ganzem Herzen, keine davon missen. Das gehört zur Gottes Schule. Ihr Lieben, in den vorhin behandelten Versen merkten wir, wie es Paulus darauf ankommt, nur von der Herrlichkeit des Glaubenszustands zu sprechen und von den Flecken und Runzeln der Gemeinde wegzuziehen und hinzublicken auf das leuchtende, herrliche Licht der göttlichen Gnade. Aber dabei geht dem Apostel nie das Augenmerk dafür verloren, wie bei der Größe dieser göttlichen Glaubensherrlichkeit wir doch so erbärmlich klein bleiben, mit Mängeln und Schwächen von vorne bis hinten behaftet. Es ist ja wirklich allein eine Gabe Gottes, wenn wir unsere Tage nicht mit nichtigen Dingen zubringen, sondern mit sinnvollen Dingen, wenn wir nicht uns selbst leben, sondern zu seiner Ehre, wenn wir unserem Nächsten dienen und nicht in egoistischer Manier nur um uns selbst kreisen und nur mit unseren eigenen Problemen beschäftigt sind. Dann mögen wir Gott für seine Gaben danken und ihn loben für seine Freundlichkeit. Und dieser Dank soll, wie wir gehört haben, im Namen Jesu geschehen, was bedeutet, dass wir nicht im Blick auf uns selbst und unsere eingebildete Würdigkeit vor Gott treten, sondern in dem Bewusstsein, dass wir Sünder sind und weder die Vergebung der Sünden verdient haben, noch die Gabe der Weisheit, noch ein gelingendes Leben auf Erden. Gott ist uns um Christi willen gnädig. Und nur weil dies die Vorgabe allen christlichen Lebens und Handelns ist, ist es überhaupt möglich, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des von ihm gegebenen Wortes zu führen. Und dazu ist es doch für uns alle unheimlich tröstlich, wenn Paulus im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, die Verse 30 und 31 uns sagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Nun damit erklärt er uns, dass Christi Werk nicht nur unter dem Aspekt der Gerechtigkeit gesehen werden darf, sondern umfassender und damit auch unter dem Aspekt der Weisheit und der Heiligung, die wir in Christus haben und nicht in uns und aus uns selbst. Er macht mit diesem Wort deutlich klar, dass es also alleine Gottes Werk ist, dass wir durch Gottes Verfügung in Christus sind, also wir ihn als unseren Stellvertreter haben. Wer an ihn glaubt, der ist in Christus. Und bei all unserer Schwäche in Weisheit und Erkennen des Willens Gottes wird uns auch das Vollkommensein unseres Herrn Jesus Christus hier zugerechnet. Denn wie wir wissen, werden wir es erst haben, wenn wir eines Tages beim Herrn sind. Und so betete auch der Apostel Paulus am Anfang des Epheserbriefes, Kapitel 1, die Verse 5 bis 17, wie folgt. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Ich schließe mit einigen herrlichen Worten aus einem Zitat. O Seele, bist du willig, alles daran zu geben, um alles zu besitzen? Willst du, dass dich der Geist Gottes beherrsche und gebrauche nach seinem Wohlgefallen? Willst du es um jeden Preis? O selig, wer leer ist von sich selbst und voll des Heiligen Geistes. Er alleine bestimme nun unser Denken, Reden, Tun, also dass sich kein Gebet seinem Wirken mehr entzieht. Herr, und nimm du allein bleibend unsere Herzen ein.